Ich habe ein seelsorgerliches Thema heute Abend und ich möchte ein seelsorgerliches Thema behandeln. Vielleicht stellst du dir auch die Frage, bist getauft worden, ist das alles? Prophezeiung bekommen, ist das alles? Bist gesegnet worden und dann kommt die Frage, ist das wirklich alles? Hast Erfüllung im Heiligen Geist erlebt, hast in Zungen geredet und fragst, ist das alles? Mein Thema heute Abend ist das alles? Ist das alles? Gibt es nicht noch mehr? Und wenn es tatsächlich noch mehr gibt, wie sieht das aus? Und wenn ich glaube, ich habe dieses Mehr erreicht und gesteigert und es passiert fortlaufend im Leben, in unserem Leben, wenn wir Karriere machen, wir haben ein Diplom, eine Prüfung bestanden und dann merkt man mal, ist das wirklich alles? Also ich werde der Frage heute Abend nachgehen, ist das alles? Du hast eine Verheißung von Gott bekommen, und dann fragst du dich, ist das alles? Und wie man damit hantiert und handelt. Und ich nehme gleich den Adventisten hier, den Johannes den Täufer. Ich habe lange Zeit mich geärgert, dass ich so einen Namen habe, Johannes, auf der Bibelschule. Dann war ich Johannes der Teufel, weil sie die Englisch sprechenden den Täufer nicht aussprechen konnten. So, und ich habe gedacht, oh, wie konnte meine Mutter sich solch einen Namen ausdenken? Heute bin ich dankbar, denn es gibt inzwischen mehrere Johannes in der Bibel. Also Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, der Johannes, der die Briefe geschrieben hat, der Johannes, der die Offenbarung empfangen hat und Johannes den Täufer und vielleicht gibt es noch ein paar andere auch. So, Johannes. Ich lese aus Matthäus Kapitel 3 von Vers 1. In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Heuschrecken und wilder Honig war seine Nahrung. Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Gegend vom Jordan zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt. Und meint nicht, ihr könnt sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kindern dem Vater Abraham erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zum Zeichen der Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Zu jener Zeit kam Jesus auch von Galiläa an den Jordan zum Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, ich möchte von dir getauft werden, doch du kommst zu mir. Jesus antwortete zu ihm, lass doch zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Und da gab Johannes nach. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Soweit Wort Gottes. Und die Überschrift setze ich, ist das alles. Vater, ich danke dir, dass du uns auch heute Abend lehren möchtest, die Geheimnisse der Wahrheit zu ergründen und zu erkennen. Und was ist die Wahrheit, Herr? Und wir fragen uns heute Abend, ist das alles? Ist das wirklich alles? Gibt es noch mehr, Herr? Und wir stellen diese Frage mit Johannes. Bist du oder sollen wir auf einen anderen warten? Herr, wir möchten dieser Frage, dieser ehrlichen Frage nachgehen. Und deshalb salbe du unsere Gedanken, unsere Lippen, unsere Herzen, unsere Stimmen, Herr, unseren Glauben, unser inneres Wahrnehmungsvermögen, dass wir es wirklich vernehmen können, was du uns zu sagen hast durch den Heiligen Geist heute Abend. Danke für diese Stunde. Segne alle, die nicht hier sein können. Auch an die möchten wir denken, die schwach und krank und angefochten, angegriffen sind. Auch an die, die heute Abend vielleicht noch arbeiten müssen. Was es auch immer ist, Herr, wir sind mit deinem Volk verbunden weltweit. Und wir erwarten auch für morgen etwas Großes, deinen Segen, an deinem Tag, Herr, deine Herrlichkeit. Deshalb, Herr, wir öffnen uns für deine Güte und deine Barmherzigkeit. Und wir wissen, deine Güte ist auch heute Abend ganz neu mit uns. Amen. Was brauchst du? Du hast gebeten und Gott hat dein Gebet erhört. Ist die Gebetserhörung alles? Ist das wirklich alles? Als ich getauft wurde und ich habe mir die Taufe so fantastisch vorgestellt. Jetzt wirst du untergetaucht, jetzt wirst du abgewaschen werden von den Sünden. Und wisst ihr, was ich wirklich buchstäblich geglaubt habe? Jetzt findet die Entrückung statt. Und ich habe mich im Spiegel geguckt, ich habe gedacht, ich habe einen Heiligenschein. Da war nichts zu sehen. Und ich stellte hinterher mir diese ernsthafte Frage, ist das alles? Ist das alles? Ich bin geisterfüllt worden und ich habe innerhalb von einer halben Stunde mindestens 7, 8 Sprachen gesprochen. Ich war verblüfft, dass sie plötzlich Chinesisch, das hat sich so Chinesisch angehört. Nächstes Mal hat sich irgendwie Französisch angehört oder irgendwie eine afrikanische Sprache. Also mehrmals habe ich die Sprache im Zungengebet gewandelt, als ich erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und dann habe ich mich gefragt, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Und dann hat Gott mich gebraucht und Menschen durfte ich zum Herrn führen. Ich habe mich gefreut über einen Sünder, der Buße getan hat. Und ich habe wirklich mich mitgefreut, wie der Arme jetzt aus der Hölle herauskommt, in den Himmel versetzt wird. Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich alles? Und ich stelle heute Abend einfach diese große Frage als Überschrift über alles Religiöse, alles Geistliche, alles Göttliche, alles Himmlische, alle Offenbarungen, alle Weissagungen, alle Ereignisse, alle Enttäuschungen, alle Siege, alle Triumphe, alle Heilungen, alle Evangelisationen, alle Massenaufläufe, alles was geschieht für den Herrn und gegen den Herrn geschieht, ist das alles. Also ganz dieser Frage möchten wir wirklich nachgehen. Wir warten auf ein Ereignis, auf die Wiederkunft Jesu. Wir warten und dann geschehen Zeichen am Himmel. Und meine Lieben, es geschehen wirklich Zeichen. Stürme, das Meer wird brausen, das haben wir jetzt gestern erlebt. Dass plötzlich, die Amerikaner waren auch glücklich zwischendurch, mal habe ich in den Nachrichten gehört. Also nicht nur bei uns gibt es Stürme, hat ein Nachrichtensprecher gesagt, sondern auch in Europa toben mächtige Stürme. Also man hat irgendwo ein bisschen Schadenfreude so mitbekommen in den Nachrichten. Also nicht nur bei uns in Florida braust das Meer und muss man alles dicht machen und gehen die Städte unter, sondern auch bei denen in Europa tobt der Sturm. Was ist los, dass die Stürme toben? So fragt der Nachrichtensprecher. Da ist irgendetwas losgelassen. Und in der Bibel lesen wir die Engel, die Winde halten. Und die Winde werden auch ganz großen Schaden der Endzeit anrichten. Aber ist das alles? Die ganzen Gerichtsengel, die Evangelisationen, die großen Aufmärsche, der Jesustag oder der Jesusmarsch, der kürzlich war oder jetzt am 20. Mai, das geht vorbei. Und man hat so viel Opfer gebracht, so viel aufgewendet und dann fragt man, ist das wirklich alles gewesen? Oder die haben in Jerusalem gerufen, Hosianna, Hosianna, Matthäus 21, auch so Advent. Hosianna, gelobt sei der, der da kommt. Und Jesus kam tatsächlich, hat den Tempel gereinigt und hat große Dinge getan. War das alles? Wir haben so viele Sehnsüchte, wir haben so viele Verheißungen für Erweckung. Und tatsächlich gab es in der Geschichte immer wieder große Erweckungen. Und dann fragt man sich, ist das alles, was ist unterm Strich geblieben von diesen großen Bewegungen, großen Erwartungen, großen Sehnsüchten, großen Ereignissen? Was ist gewesen, was ist übrig geblieben? Ist das wirklich alles? Jesus kommt, und ich werde nie vergessen, also ich bin gelehrt worden, belehrt worden, ich werde draußen auf der Straße nie mit einem Plakat rennen, Jesus kommt wieder. Werde nie machen, weil die Botschaft draußen auf der Straße ist nicht Jesus kommt, sondern Jesus ist gekommen. Das ist die Botschaft draußen. Jesus kommt wieder, das ist die Botschaft für die Gläubigen, für die Gemeinde. Das ist ein seelsorgerliches Thema. Die Christen haben sich untereinander gegrüßt. Maranatha. Denn wenn er kommt, kommt er nicht für die Welt als Erste, sondern zuerst einmal für die Gemeinde. Und wenn wir dieses Thema hören, Jesus kommt, ist ein Thema für die Gemeinde, für die Gläubigen und nichts für die Welt. so für die Welt das Thema heißt, er ist gekommen vor 2000 Jahren in Bethlehem. Dort ist er geboren. Und jedes Mal, wenn Weihnachten gefeiert wird, dann predigen die Engel. Euch ist heute der Heiland geboren. So komisch, wie das klingt, aber der liebe Gott hat es sehr schön gemacht. Man macht so niedlich Krippenspiel. In jedem Krippenspiel wird das Evangelium durch die Engel verkündigt. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, sogar die muslimischen Völker, überall auf der Welt werden die Glocken übertragen. Da läuten die Glocken von Peking, da läuten die Glocken von Rom und die Glocken, alle möglichen Glocken klingeln und euch ist heute der Heiland geboren. Aber Jesus kommt. Meine Lieben, dieses Thema ist ein Thema für die Gläubigen. Und ich weiß, was ich getan habe. Und Gott hat mich gelehrt. Und manchmal muss Gott jemanden sehr merkwürdig lehren. Ich habe fast 1000 Plakate mit unserer Jugend in Stuttgart verklebt. Jesus kommt wieder. So dass der Redakteur am nächsten Tag sagte in den Frühnachrichten, ich weiß nicht, was heute Nacht in der Stadt los war. Man kann nicht mehr gerade gucken. Überall, Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder. Was ist heute Nacht in der Stadt los gewesen? Gestern, als er noch nach Hause war, war nichts los und jetzt, Jesus kommt wieder. Aber ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Ist das die Botschaft? Und ich habe eines festgestellt, Jesus ist hier unter uns. Was hat er gesagt, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln? Da muss er nicht kommen, sondern da ist er da. Und was hat er gesagt, als er zum Vater ging? Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also von der Wiederkunft Jesu zu reden, ist ein sehr gewagtes Thema, ein sehr kritisches Thema. Er kommt. Er ist da. Also wir haben so viele Schriftstellen, dass Christus gegenwärtig ist in der glaubenden Gemeinde. In der betenden Gemeinde ist er gegenwärtig. Er kommt zu uns. In jeder Gebetsgemeinschaft. Sogar wenn wir ganz einzeln und allein sind. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist zu den Jüngern gekommen hinter den verschlossenen Türen. Er war zu ihnen da. Er begegnet der suchenden Seele. Ich habe Jesus gefunden. Wenn ich so Menschen höre und ihr Zeugnis höre, ich habe Jesus gefunden. Also, das heißt, Jesus ist zu dem Sünder gekommen. Er ist ihm begegnet. Er ist Jesus begegnet. Wir sollten also vorsichtig sein, mit religiösen Themen so um sich zu werfen. Wir sollten demütig werden. Ist das alles? Ich werde es nie vergessen, ich habe ein wunderbares Traktat geschrieben. Kennst du Jesus? Und dann verteile ich und gib's einfach den Leuten. Kennst du Jesus? Kennst du ihn? Und dann kommt ein Herr mit einer Hornbrille und sagt, mein Herr, darf ich das Ihnen zurückgeben? Ich habe eine Frage. Kennen Sie Jesus? Freilich, was glauben Sie bloß? Ich kenne ihn, ich bin ihm begegnet, habe redet mit ihm, bin ihm und so weiter. Also er hat mir meine Sünden vergeben und argumentiere. Aber weißt du, wir können vordergründig argumentieren. Aber ich bin nach Hause gegangen und dann habe ich eine Frage mir gestellt. Der Heilige Geist hat mir eine Frage gestellt. Kennst du ihn wirklich? Kennst du ihn wirklich? Ist das alles, was du kennst? Weißt du wirklich alles von Jesus? Und weißt du, je mehr ich der Frage nachdachte, desto kleiner und kleiner und kleiner wurde ich. Und am Schluss bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich meinem Heiland zwar begegnet bin, zwar öfters mit ihm gesprochen habe, aber ich kenne ihn nur am Telefon. Nur über Gebetserhörungen, über Wunder und Zeichen und so weiter. Eigentlich, oder nur oberflächlich, aber so richtig. Herr, mir fehlt es. Und weißt du, da bekomme ich eine Sehnsucht und ein Verlangen. Herr, ich möchte noch dich besser kennenlernen. Ich kenne dich zu wenig. Kennst du Jesus? Ich möchte ihn kennenlernen. Paulus sagt nicht, dass ich ergriffen hätte. Auch der heilige Apostel Paulus. Auch der, dem Jesus sogar auf dem Weg erschienen ist. Nicht, dass ich ihn ergriffen hätte. Ich bin nur von ihm ergriffen. Ist das wirklich alles? Der Herr begegnet, Jesus begegnet uns, kommt zu uns. Und sogar in der Stunde unseres Todes, wenn der große Feind, unser Widersacher neben uns steht, ist er bei uns. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann heißt es weiter, und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Sogar in der Todesstunde, im Tal der Todesschatten ist der Herr bei mir. Der Herr, unser Heiland, ist fortwährend in der Gemeinde. In der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, da sehen wir Jesus, wie er unter der Gemeinde wandelt. Unter den sieben Leuchtern ist, da kriecht er hin und her. Er ist in der Gemeinde. Er schickt Briefe an die Gemeinde. Er ist in der Gemeinde. Also auch in der lauesten Gemeinde, in der Gemeinde in Laodicea. Auch da ist er, auch wenn sie lauwarm sind. Und wir sollten niemand verurteilen, auch die Gotteskinder, die lau und träge sind, und sagen also, hoch, bei euch ist nicht der Heiland. Der Heiland ist bei allen seinen Kindern. Amen. Glauben wir das? Auch die, die nicht so brennend sind, auch bei diesen Laodicea-Christen, und ist er da und liebt sie. Der Herr ist da. Bei den Einsamen. Bei denen, die in der Not sind, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Also wenn er weit weg wäre, könnte uns nicht helfen. Er ist bei uns. Also er ist hier. Ist das alles? Die Taufe. Und ich setze bei der Taufe des Johannes heute Abend an. Johannes stellt sich die Frage, die er hier hat. Ich taufe mit Wasser, der aber, der nach mir kommt, wird mit Geist und Feuer taufen. Und jetzt sitzt er im Gefängnis. Und dann meditiert er dort, hat Zeit nachzudenken. Ist das wirklich alles? War das der Richtige, auf den wir gewartet haben? Derjenige, der schon im Mutterleib wusste und hüpfte vor Freude, als Mutter Maria kam und voll Heiligen Geistes sogar im Mutterleib wurde, dieser zweifelt jetzt als reifer, gestandener, bewährter Mann Gottes, zweifelt er, bist du's oder bist du's nicht? Und ich sage euch nachher, warum er gezweifelt hat. Wie bekommen wir ein tieferes, innigeres Leben mit Jesus? Und deshalb möchte ich dieser Frage nachgehen, ist das alles? Du hast ein prophetisches Wort bekommen, eine Salbung bekommen, hast die Gegenwart Gottes erlebt. Und manchmal bleiben wir bei einer Kopie. Ich werde nie vergessen, ein Zeugnis aus der Bachstraße in Hamburg, einer großen Pfingstgemeinde. Habe dort gedient und dann kommt einer der Ältesten, wir sind zum Mittagessen eingeladen. Und habe gesagt, erzähl den Leuten und freue mich über den Gottesdienst. Sagt wunderbar, der Zungengesang war herrlich. Da sagt der Bruder Matutis, ich muss dich enttäuschen. Ich bin schon über 30 Jahre hier Ältester in der Gemeinde. Ich habe erlebt, als der Heilige Geist zum ersten Mal so mächtig in unserer Gemeinde fiel, als er das Zungensingen in unserer Gemeinde aufbrach. Die Herrlichkeit Gottes war so mächtig, wir sind an der Wand gestanden und wer keinen Platz an der Wand zu stehen hatte, der lag auf sein Angesicht. Die ganze Gemeinde, 600-700 Leute, wir standen, wir konnten von der Herrlichkeit Gottes nicht stehen. War großartig. Und ich habe so etwas höchstens dreimal erlebt in den 30 Jahren, wo ich Ältester bin. Die Herrlichkeit Gottes. Aber wir haben jeden Sonntag Zungengesang. Warum? Weil es so schön war und deshalb haben wir am nächsten Sonntag wieder weitergemacht. Wir machen Kopien von dem, was schön war und denken, wir sind nicht besser wie die Katholiken, die Reliquien und irgendwelche Bilder machen und Götzendienst dann betreiben schließlich. Ja, das war so wunderbar. Wir können mit dem Zungengesang, das so wunderbar war, Reliquienkult betreiben. Ist das wirklich alles gewesen? Es war so schön. Ich werde nie vergessen, ich war in einer pfingstcharismatischen Gemeinde, dann sagt die Schwester bei der Ankündigung, die dritte Strophe singen wir in Zungen. Kann man auch. Die dritte Strophe in Zungen, in Sprachen singen. Weil es einfach, das machen wir. Aber ist das, was wir manchmal tun, ist das wirklich alles? Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind manchmal nie ehrlich zu uns selbst. Wir machen uns manchmal was vor. Und ich will dich heute Abend erschrecken. Wir machen uns manchmal etwas vor. Wir glauben, das ist richtig. Und deshalb die wahren Anbeter Gottes, die werden Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Aber was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Und lasst uns wirklich fragen, ist das, was ich jetzt erlebe, wirklich vom Herrn? Ist das ein Original oder ist das eine Kopie? Kopieren wir das, was wie einmal erlebt haben. Und die hatten dort in der Bachstraße in Hamburg, die hatten ihre Zungengesänge fortwährend kopiert. Und wahrscheinlich waren die späteren Zungengesänge viel schöner wie das erste. Das bin ich überzeugt. Aber es war nicht echt. Es war nur eine Kopie. Und meine Lieben, lasst uns nie mit Kopien zufrieden geben. Weißt du, die Taufe ist so schön. Mir geht's manchmal, wenn ich so Taufen habe, am liebsten würde ich mit ins Wasser reinspringen. Das ist so schön. Aber es genügt einmal getauft zu werden. Also, aber es ist so schön. immer wieder im Bund mit Gott schließen. Oder Hochzeit, jetzt die belgische König, belgisches Braut, Königspaar hat geheiratet. So was Schönes, so eine Hochzeit. Ist was Schönes zu heiraten. Manche würden jede Woche zum Standesbeamten gehen und zum Altar gehen und würden heiraten. Ja, weil es so schön ist. Alles drumherum, dann die Hochzeit und man ist immer im Mittelpunkt und man wird immer, ja, manche möchten immer Braut und die Leiche sein. Immer so die wichtigste Person. Braut und Leiche. Da dreht sich alles um ein und dieselbe Person dann. Oh ja, immer so im Mittelpunkt stehen. Was Schönes. Aber es ist nicht immer Hochzeit. Weißt du, man ernüchtert und dann, oh, so habe ich meine Ehe nicht vorgestellt. So habe ich das Leben mir nicht vorgestellt. Ist das wirklich alles? Jetzt bin ich verheiratet. Meine Tochter, als sie 18 wurde, da sage ich, Lilian, warum weinst du? Sagte, Mutti, ich dachte, wenn ich 18 werde, da passiert mit mir was. Das ist gar nichts. Es ist ein ganz normaler Tag, wie jeder andere Tag auch. Sie hat geweint, weil ihr 18. Geburtstag kam und sie erlebte das, wacht morgens auf, wird 18 und es ist nichts Außergewöhnliches. Es ist ein ganz normaler Tag. Ist das wirklich alles? Oder wir haben andere Höhepunkte und wenn wir denken, jetzt habe ich das erreicht, dann kommt diese Frage, ist das wirklich alles? Wie bekomme ich ein tieferes, innigeres Leben mit Jesus? Johannes kam in dieses tiefere Leben hinein. Und zwar, er hat sich nicht nur auf die Taufe festgelegt. Das ist nicht alles, sagt er. Ich taufe mit Wasser. Das ist nicht alles. Meine Lieben, wir sollten also nicht stehen bleiben, wie die Baptisten, nur Taufe. Bist schon getauft. Nein, wir sollten fortfahren und wir sollten weitermachen. Und wir sollten andere, neue Erfahrungen mit Gott suchen. Aber nicht nur Erfahrungen mit Gott, wo wir etwas tun, sondern auch Dinge, wo Gott etwas an uns tut. Wir sprechen so schön in unserer Sprache Gottesdienst. Was glaubt ihr, was wir sonntagmorgens veranstalten? Was ist das? Eigentlich, wenn wir sonntagmorgens zusammenkommen, es ist nicht Gottesdienst, sondern letztendlich ich komme und besuche den lieben Gott. Es ist Menschendienst. Ich diene Gott. Ich will Gott dienen. Wir nennen das Gottesdienst. Gottesdienst ist, wenn Gott uns dient. Aber wenn ich so sonntagmorgens komme, ich predige, das ist also Menschendienst. Ich predige von Gott. Oder ich singe von Gott. Oder ich spiele zur Ehre Gottes. Aber ich tue etwas für Gott. Aber Gottesdienst ist, wo Gott an uns arbeitet. Johannes hat getauft. Er hat den Menschen gedient. Er hat die Beichte abgenommen, und zwar ganz massiv, stell mal sowas vor, jetzt kommen Kriegsverbrecher, kannst nachlesen, was da alles war, oder Krieger, Soldaten, Zöllner, alle kamen nach vorne auf der Bühne, und jeder sagt, ich habe das getan. Ich war so und so einer. Sie haben ihre Sünden öffentlich bekannt, und aufgrund dessen haben sie sich taufen lassen. Und dann kommen auch diese Pharisäer und Schriftgelehrten, und dann sagt er, wer hat euch geboten? Wer hat euch den Auftrag gegeben? Warum kommt ihr hierher und lasst euch taufen? Was ist der Grund eurer Taufe? Wer hat euch geboten? Meine Lieben, es ist so wichtig, diese Frage, die Johannes stellt. Wer hat euch geboten? Wenn du etwas tust, von wem hast du den Auftrag? Von Gott? Hat Gott dir gesagt, geh und lass dich taufen, tu Buße, bekenn deine Sünden? Machst du etwas aus Begeisterung? Wir tun so vieles aus Begeisterung. Aber Begeisterung ist nicht immer Heiliger Geist. Wer hat euch geboten, den zukünftigen Zorn Gottes zu entgehen? Wir brauchen einen Befehl von Gott, aus Gott und sagt, geh dort am Jordan und lass dich taufen. Wer hat dir geboten, Glied einer Gemeinde zu werden? Wer hat dir geboten, Zeugnis zu geben? Machst du, weil es andere auch tun? Oder weil es in ist, was zu machen? Religion ist manchmal in manchen Kreisen oder zu manchen Zeiten in. Ich werde es nie vergessen, die Jesus-People-Bewegung. Oh, es war in, Halleluja zu singen, an jeder Straßenkreuzung. Und man war irgendjemand, wenn man so bei den Jesus-People gehörte. Zu der Zeit, so in den 70er Jahren. Es war in. Und manchmal ist es so, Gott segne dich in Amerika oder mit der Bibel unterm Arm zu laufen und zu sagen, ich gehe in die Kirche. In manchen Epochen, in manchen Gegenden ist es also in. Oder in einem Dorf, wenn du wohnst, in einer katholischen Gegend, da gehst du zur Kirche, sonst kauft dir niemand was ab. Ja, sonst hast du kein Geschäft und sonst läuft das Ding nicht. Also es ist in, religiös zu sein. Tun wir etwas nur, weil es in ist, oder hat Gott uns geboten? Das tiefere Leben kommt, wenn wir von Gott einen Auftrag haben. Ja, war die Taufe jetzt von Gott oder von Menschen? Hat Jesus diese Frage gestellt. Dann haben die Pharisäer gesagt, sagen wir, das ist von Gott, dann wird er uns sagen, warum tut er es nicht? Sagen wir, dass es von den Menschen ist, werden sie uns steinigen. Also am besten sagen wir, wir wissen es nicht. Also du siehst, wer hat euch geboten, den zukünftigen Zorn Gottes zu entfliehen? Ich weiß es nicht. Das ist ein Argument. Ich weiß es nicht. Johannes, er wird in ein tieferes Leben hineingeführt, indem er sich nicht festlegt, sondern sich vom Herrn führen lässt. Und interessanterweise ist, wo er dann weiter sagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das tiefere Leben kommt, indem ich immer mehr abnehme. Das ist ja nicht, gar nicht in. Eigentlich ist es paradox gegen unser materialistisches Denken. Es ist verrückt, abnehmen. Ich möchte immer zunehmen, ich möchte reicher werden, ich möchte glücklicher werden, ich möchte erfolgreicher werden, ich möchte ganz groß rauskommen. Das ist, was wir also als normale Menschen denken. Also wir träumen alle, wie wir auf der Plattform stehen und so große Dinge für den Heiland tun. Oder jeder trägt von uns ein ganz großes Transparent. Ich will wichtig genommen werden. Ja, das sehe ich. Ja, wir tragen alle solche großen Transparente. Ich will wichtig genommen werden. Und weh, man nimmt dich nicht wichtig. Wenn man dich nicht grüßt, weh, dann bist du eingeschnappt, beleidigt, gekränkt, als wenn man dir auf die Hühneraugen getreten hätte. Ich will wichtig genommen werden. Ich will gefragt werden. Mich haben sie nicht gefragt. Ich will informiert werden. Also mir haben sie nicht gesagt. Also ich bin Mensch zweiter Klasse. Und schon fängt's an. Da regst du dich auf über alles Mögliche. Du bist noch nicht gestorben. Weißt du, wir möchten alle gelobt werden. Wunderbar. Bist gut, bist lieb, bist nett, bist freundlich. Ach, du gefällst mir. Deine Augen gefallen mir und deine Nase gefällt mir und deine Stimme gefällt mir und deine Haare gefallen mir. Weißt du, wir möchten immer geschmeichelt werden. Aber wer dir sagt jemand die Wahrheit? Also so benimmt sich Kind Gottes nicht. Weißt du, und da fängt an dieses, dann sieht man, ob wir auf Zunehmen oder beim Abnehmen sind. Wie unser Barometer, wie unsere Temperatur aussieht. Ich weiß nicht, wie du heute Abend bist, im Zunehmen oder im Abnehmen. Ich muss abnehmen, eher zunehmen. Das ist natürlich nicht so fantastisch. Das ist nicht, passt nicht in unser Erfolgsdenken, das passt uns nicht in diesem Wohlstandsevangelium, das wir Land auf Land abhören. Passt nicht hinein. Ich möchte also salbungsvolle Worte haben. Weißt du, wir sind immer Leute, wir möchten immer gerne das hören, wonach uns die Ohren jücken. Der Herr ist mit dir. Ja gut, da war doch ein König in der Bibel, ein dummer König. Manche Christen sind dumme Christen. Die wollen immer nur hören, was gut lautet. Die wollen nie die Wahrheit hören. Aber dieser König sagt, das stimmt nicht. 400 Mann sagen mir, du wirst Erfolg haben, du wirst Sieg haben. Aber ich habe den Eindruck, das ist nicht die Wahrheit. Weißt du, in dir ist noch etwas Göttliches drin, das dir sagt, was wahr und was nicht wahr ist. Und du spürst, das kann nicht so sein. Also, weißt du, das klingt so komisch, wenn alle mir schmeicheln, wenn ich keinen Widerspruch habe, wenn niemand gegen mich ist. Und dann fragt er, hast du wirklich keinen Propheten Gottes bei dir? Da doch, aber dieser Micha, das ist so ganz komischer Mensch. Weißt du, der ist so knorrig und knochig und kantig und überall eckt er an. Und er hat mir nie was Gutes geweissagt. Er hat mir nie was Gutes geweissagt. Ja, stell dir mal sowas vor. Du hast so einen Propheten, der dir nie was Gutes weissagt. Und auf dem Weg, als Micha dann zum König gebracht wird, sagt der Moderator, hör mal, alle Propheten sind einstimmig. Die reden nur dem König Gutes zu, ermutigen ihn auch. Dann sagt er, ja, geh in den Krieg, kämpfe, geh in den Krieg. Dann sagt der König selber, sagt er, weißt du, ich glaube nicht, du sagst mir doch nicht die Wahrheit. Sag mir wirklich, was ist die Wahrheit? Das ist nicht alles, was du sagst. Ja, sagt der Herr, ich habe dann und so weiter und beschreibt dann die Situation. Und tatsächlich, der kam vom Krieg nicht zurück. Ich sah die Heere Israels versprengt wie Schafe ohne Hirten. Und dann kam die Wahrheit raus. Weißt du, wir wollen immer nur das hören, was uns gefällt und schmeckt und süß ist und so weiter. Aber das Bittere, das andere, das wollen wir nicht haben. Ist das wirklich alles, was wir hören? Du willst Gottes Wort hören. Aber weißt du, Gottes Wort ist nicht nur Halleluja. Und Gottes Wort ist nicht nur wunderbar. Und Gottes Wort ist nicht nur positiv. Gottes Wort hat auch mal Schattenseiten. Licht und Finsternis. Gott hat ein Licht gesetzt, das die Nacht regiert, und ein Licht gesetzt, das die Nacht regiert. Alles kommt von Gott. Also der Mond kommt von Gott und auch Jupiter, Mars und Merkur, auch diese Sterne kommen von Gott, Planeten. So ist das alles. Nein, ist nicht alles. Weitermachen. Gottesdienst. Gott will uns dienen. Und jetzt fängt er an und sagt, der nach mir kommt, ist größer als ich. Und der wird euch mit Geist und Feuer taufen. Wie bekommen wir ein tieferes Leben? Wiedergutmachung. Also mach gut in deinem Leben, was verdorben, was kaputt ist. Bring die Dinge in Ordnung. Und dann hast du das in Ordnung gebracht. Denkst, Halleluja, das war wunderbar. Heute habe ich so einen schönen Tag gehabt. Heute hat mir Gott geholfen. Und dann frage ich abends, ist das wirklich alles gewesen? Ist das wirklich alles gewesen? Soll ich euch ein Geheimnis sagen? In Sprüchen steht es drin, der Weg über die Zunge ist kurz. So lang ist nur der Weg über die Zunge. Das, was du isst, das ist nur so kurz. Du gelüstest etwas, du kriegst etwas und du genießt etwas, aber der Weg über die Zunge ist so kurz. Und das Gleiche gilt auch für alle geistlichen Erlebnisse. Es reicht gerade für eine halbe Stunde. Und dann brauchst du wieder was Neues. Ist das alles? Dann brauchst du wieder neuen Nachschub, neue Erfahrungen. Es geht weiter. Johannes dient dem Herrn. Der wird mit Geist und Feuer taufen. Er sieht, wie Jesus getauft wird. Plötzlich erkennt er Jesus. Das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Ein Maler, der Johannes den Täufer mal dargestellt hat. Michelangelo, glaube ich, war es. Oder Da Vinci, glaube ich, eher. Der malt Johannes den Täufer, wie er Jesus auf sich zukommen sieht. Wie einen Betrunkenen, wie einer, der in einer Ekstase ist. So sieht er Jesus kommen. Siehe, das ist das Lamm Gottes. Auf diesen Moment hat er gearbeitet, gepredigt, gewirkt. Da hat er alles investiert auf diesen Tag. Und was passiert? Jesus wird getauft und verlässt ihn. Und nimmt sogar noch seine Jünger mit. Denn die meisten Apostel, die Jesus nachfolgten, waren Jünger des Johannes. Also, ja, der geht weiter, lässt mich stehen, nimmt mich nicht mit. Eigentlich, wenn ich jetzt Jesus gewesen wäre, wisst ihr, was ich gemacht hätte? Ich hätte den Johannes gleich als Co-Pastor eingestellt. Johannes, du bist mein Herold. Aber was hat Jesus getan? Er hat ihn stehen lassen. Er hat ihn stehen lassen, als er im Gefängnis war, kam nicht, um zu befreien. Im Gegenteil, Jesus hat selber Angst gehabt und hat sich dann sogar das einzige Mal, wo Jesus mal über die Grenze ging, in die Gegend von Tyrus und Sidon, als Johannes verhaftet wurde, hat Angst gehabt. Jesus hat sogar Johannes, für den Johannes so viel getan hat, in Stich gelassen. Aber ich sage, diese Erfahrung war die größte Erfahrung für Johannes den Täufer. Von Gott in Stich gelassen zu werden. Weißt du, es ist was Wunderbares, von Gott umarmt, geliebt, geküsst zu werden. Das ist was Großartiges. Aber von Gott in Stich gelassen zu werden, das ist die andere Seite. Wir müssen also die andere Seite Gottes auch kennenlernen. Nicht nur die Seite, ich liebe dich, ich bin für dich, mein Kind, ich sorge für dich. Aber auch die andere Seite, wo Gott dich verhungern lässt. Wo Gott dich ertrinken lässt. Wo er dich verbrennen lässt, wo er dich von Löwen auffressen lässt. Sagst du, ja nein, das macht mein Gott nicht. Das hat er hunderttausendfach schon getan. Macht immer noch. Ist das alles? ist das alles. Ich stelle immer wieder über jede Begebenheit, über jede Geschichte, über jede Story, setze ich einfach diese Frage, ist das wirklich alles? Und ich sage, nein, ist nicht alles. Von Löwen gefressen werden ist nicht alles. Verbrennen ist nicht alles. In Stich gelassen werden von Gott ist nicht alles. Denn was kommt dann? War die Auferstehung Jesu alles? War auch nicht alles, die Auferstehung Jesu. War großartig. Nach der Auferstehung Jesu ging gleich weiter. Das sind mysteriöse Dinge passiert. Es ist nicht alles. Eine Erfahrung mit Gott, die du und ich irgendwann mal machen, positiv oder negativ, ist nicht alles. Jetzt kommt das Abenteuer. Weißt du, da geht eine Schlucht, ein Tal, eine Höhle nach der anderen und wir kommen mit dem ganzen Entdecken und Staunen nicht mehr heraus. Ist das wirklich alles? Ja, Jesus ist auferstanden, das war nicht alles, die Auferstehung. Seine Himmelfahrt kam. War die Himmelfahrt alles? Nee. Die Himmelfahrt war auch nicht alles. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, ist das alles? Pfingsten, das war doch ein großartiges Erlebnis, das die ersten Christen machten. Also, oh, die waren in Ekstase, die haben abgehoben, Feuerzungen setzten sich das ganze Haus. Es hat genauso gerauscht wie hier bei uns jetzt gerade heute Abend. So, es rauschte. War das alles? Nichts. Petrus im Gefängnis, ist das alles? Die Gemeinde betet, er kommt raus, steht vor der Tür, klopft an, ich bin Simon, bitte mach die Tür auf. Nein, das war nicht alles. Sie haben wieder neu gebetet, wurden neu erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit großer Freudigkeit gaben sie Zeugnis. War das alles? Das war nicht alles. Es geht weiter. Und wisst ihr, die Entrückung kommt. Deshalb sage ich immer, wir sollten nicht Preis dem Herrn sagen. Wir sollten uns eigentlich so biblisch grüßen. Die Leute in Achaia, in Griechenland, haben Maranatha gesagt. Unser Herr kommt. Maranatha, unser Herr kommt. Wir sollten also uns den Herrn erwarten. Aber glaubt mir ja nicht, dass die Entrückung alles ist. Da auf den Wolken spazieren zu gehen, das ist nicht alles. Oder in den Himmel zu gehen, ist nicht alles. Und wenn du mal im Himmel bist, überleg einmal, wie groß der Himmel ist, was da noch alles zu entdecken ist. Manche Leute denken, nur in den Himmel zu kommen, wie ein Schächer, das reicht für mich aus. Das ist nicht alles. Ist nicht alles. Nur gerettet zu sein, wie ein Brand aus dem Feuer, ist nicht alles. Johannes muss abnehmen. Diät. Weißt du, manche machen das wie der württembergische König, der war sehr dick und fett, der württembergische König. Und er ging zum Arzt, zu seinem Leibarzt. Und der Leibarzt, der hat sogar, das ist Geschichte, der hat an seinem Tisch, Mittagstisch, wo er saß, sogar eine Stelle ausgeschnitten gehabt, weil der Ranzen zu dick war. So dick und fett war er. Und ging zu seinem Arzt und sagt, Herr Doktor, können Sie mir helfen, abzunehmen? Sagte, ja, kein Problem, Sie kriegen Diät. Hat einige Wochen auf Diät den Mann gestellt, aber er war am Schluss dicker wie vorher. Dann sagt der Arzt, also, und beschwert sich beim Arzt, also er hat statt abgenommen, zugenommen. Sagt er, ja, es gibt nicht. Also wenn Sie meine Diät beherzigen, dann müssen Sie abnehmen. Es muss funktionieren. Was haben Sie falsch gemacht? Was haben Sie gemacht oder wie haben Sie meine Diät eingenommen? Dann sagt er, ich habe ganz normal meine Mahlzeit genommen und zu meiner Mahlzeit noch Ihre Diät. So. Wisst ihr was? Manche Leute machen zu ihrer ganz normalen Mahlzeit. Sie nehmen noch die Diät. Geistlich. Und wundern sich, wenn es in ihrem Leben nicht funktioniert. Und wenn sie nicht vorwärts kommen, statt vorwärts, dass es mit ihrem Leben rückwärts geht, mehr und mehr rückwärts in ihrem Leben. Ich muss abnehmen. Das ist also diese Frage. Was muss jetzt passieren? Johannes ist meines Erachtens, auch wenn er sehr demütig ist, Jesus gegenüber, doch vielleicht eingebildet. Ich will dem Mann nichts unterstellen. Aber ich denke, das Urproblem im Leben eines Menschen ist immer Stolz. Ihr Otterngezüchte. Also schon allein, dass er dieses Wort, ihr Otterngezüchte, ausspricht. So jemand anders diskriminiert. Wer weiß es, vielleicht waren es doch ehrliche Menschen. Aber nein, ihr Otterngezüchte. Weißt du, so streng und so verurteilen, zu vernichtendes Urteil, also ihr Ottern gezüchtet, das ist bis heute von Martin Luther noch sogar verewigt in der deutschen Sprache. Ihr Ottern gezüchtet, jeder weiß, dass es die Pharisäer und Sadduzäer gemeint sind. Also, meine Taufe, eure Taufe taucht nichts, eure Religion taucht nichts, meine Religion ist die beste. Und weißt du, jetzt muss Johannes erkennen, dass die ganze Arbeit, was er gemacht hat, alles für die Katz ist. Und das ist das Entsetzliche. Du hast was aufgebaut und du glaubst, es ist alles umsonst. Und jetzt beginnt die geistliche Reife. Du siehst, anstatt dass es vorwärts geht, Gott arbeitet total umgekehrt. Bei Gott ist alles auf dem Kopf. Also wenn du Gottes Arbeitsmethode kennenlernen möchtest, dann musst du dir einen Handstand machen. Also wenn du Gottes Wege erkennen möchtest, du musst dich auf den Kopf stellen, dann siehst du es richtig. Ob du mir das glaubst heute Abend oder nicht. So ist es. Moses sollte Gottes Arbeitsweise erkennen, er sollte sehen, wie Gott arbeitet. Und in seiner Berufung ist etwas Mysteriöses passiert. Und das wird auch in deiner Berufung passieren, wenn du anfängst, Gott zu dienen. Moses, was hast du in deiner Hand? Fragt Gott ihn. Und was hat er? Schaut sich an, einen Stab. Dann sagt er, schmeiß diesen Stab hin zu Boden. Und aus diesem Stab wurde Schlange. Und wisst ihr, was Moses machen musste? Er musste die Schlange nicht am Kopf packen. Also wäre es verrückt. Jemand, der eine Schlange fangen will, vielleicht noch eine Viper da, eine giftige Kreuzotter in der Wüste und am Schwanz packt, der ist verrückt. Aber genau das musste Moses tun. Er musste die Schlange am Schwanz packen und da wurde aus dieser ehemaligen Schlange wieder ein ganz normaler Stab. Ein Zauberstab war das. Lass mal das also als Zauberstab gelten. Aber jetzt, alles was Moses tat, er wusste, die anderen wussten es nicht, aber er wusste, das ist alles verkehrt. Eigentlich das, was oben ist, ist unten und was unten ist und sein sollte, ist oben. Ist alles verkehrt. Er wusste es. Das hat auch niemanden erklären müssen draußen, dem Pharao und seinen Brüdern dort in Israel. Aber er wusste es, alles was ich tue, ist verkehrt. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Genau umgedreht. Und das sehen wir so wie ein rotes Strickmuster. Immer wieder der gleiche rote Faden durch die gesamte Heilige Schrift. Immer wieder, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Eigentlich alles auf den Kopf stellen. So arbeitet Gott. Wie bekomme ich ein tieferes, inniges Leben? Also runter. Demut und Bescheidenheit, Stille und Einsamkeit ist das alles. Und Gott hat dich in die Stille vielleicht hineingeführt. Gott hat dir einen Auftrag gegeben, eine Berufung. Ist das alles? Jetzt bin ich als König gesalbt. Wo ist mein Königreich? Jemand hat bei uns Predigerspapiere gemacht, Predigersprüfungen gemacht, Pastorenprüfung gemacht. Und dann 3 Wochen später ruft sie mich an und sagt, diese Person, jetzt brauche ich ein Pastorat, eine Predigtstelle. Jemand hat bei uns so Bibelkurses besucht und nach dem Besuch des Bibelkurses sagte, jetzt brauche ich eine Gemeinde, jetzt möchte ich Pastor werden. Ja. Jetzt habe ich das absolviert. Aber weißt du, dass das dann ein Prozess ist, ein Reifungsprozess, eine Entwicklung erfordert? Es geht nicht so. Als ich meine Berufung bekommen habe, wisst ihr, was ich mit meiner Berufung erlebt habe, ich wurde aus der Gemeinde ausgeschlossen. Nummer 1, das war meine Berufung. Ich dachte, jetzt hast von Gott einen Auftrag. Jetzt soll es missionieren, Zeugnis geben, evangelisieren. Ich habe Traktate gedruckt und verteilt und so weiter und rausgegeben. Und das kriegt ein Ältester in der Hand und sagt, wer hat es Ihnen erlaubt? Woher haben Sie diese Adresse, diesen Stempel? Ich musste den Stempel, den ich von der Gemeinde gemacht habe, wieder zurückgeben. Mit meinem Geld bezahlt, aber die haben es kassiert. So. Das war meine Berufung. Ich glaubte, ich habe gedacht, gut, wenn die mich nicht predigen lassen, die werden mich nie predigen lassen dort in der Gemeinde. Das wusste ich. Ich gehe raus. Aber dann die Enttäuschung. Und genauso ist, wenn Gott zu dir arbeitet, wenn Gott dich vorwärts bringt, Gott bringt dich nur, bitte, halt dich fest, er bringt dich nur weiter über Enttäuschungen. Amen. Nur geübte Christen verstehen das, gereifte Christen verstehen es. Über Enttäuschung und über Widerstände, über Widerspruch, da bringt uns Gott weiter. Halleluja. Hast du schon mal Drachensteigen gemacht und so Drachen steigen lassen? Gegenwind. Du brauchst Gegenwind. Und je mehr Gegenwind du hast, Bruder, Schwester, desto steiler geht deine Karriere hoch. Je mehr Widerstand, je mehr Widerspruch du hast, desto besser hebst du ab von der Erde. Ist das alles? Dann fragst du dich, jetzt hat Gott mich gesegnet, jetzt hat mich Gott gesalbt, jetzt hat Gott mit mir gesprochen. Und ich weiß, dass Gott zu mir gesprochen hatte. Ich war frustriert. Und ich wäre froh, ich hätte diese Predigt gehört, was ihr heute Abend hört. Ist das alles? Und mir jemand gesagt hätte, Johannes, das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Ich wäre so dankbar gewesen. Aber ich, Esel, hab geglaubt, es wäre alles. Bis Gott mich zerbrochen hat, bis Gott mich gelehrt hat und mir gezeigt hat, das ist noch lang nicht alles. Ihr macht das nicht, aber ich habe es gemacht. Ich habe zeitlang gedacht, ich werde der einzige wahre, vernünftige Christ. Alle anderen sind Heuchler. Bei denen stimmt es vorne und hinten nicht. Ja, und habe mich so erhoben, war so fromm. Die machen beim Beten den Mund nicht auf. Und was ich so alles in der Gemeinde gesehen habe, ich tue das alles, die geben kein Opfer. Wenn ich gesehen habe, eine Mark schmeißen sie da rein, ich gebe meinen Zehnten, nein. Ich bin mir so gut vorgekommen. Und dann gab es eine Geschäftsversammlung, das werde ich nie vergessen. Gab es eine Geschäftsversammlung bei uns in der Gemeinde, da kamen sie nur für Mitglieder war. Und jeder musste seinen Mitgliedsausweis mitbringen. Und durfte nur mit einem Mitgliedsausweis kam in die Gemeindeversammlung rein. Und da war ich in diese Gemeindeversammlung. Und da wurde ein Bruder ausgeschlossen wegen einer Sünde. Eigentlich Lappalie war das. Oder lächerlich, würde ich sagen. Aber da habe ich gedacht, nein, aber sowas Schlimmes kann der begehen und deshalb wird er aus der Gemeinde ausgeschlossen. Also wie konnte er das tun? Und wisst ihr, ein paar Wochen später war ich schlimmer dran als der. Glücklicherweise, mich hat niemand gesehen und mich hat niemand erwischt. Und ich war so froh, dass Gott zugelassen hat. Wisst ihr, was Gott mich gelehrt hat? Sich nicht zu erheben. Nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen und sagen, guck mal, was der macht, das ist furchtbar. Wer weiß es, warum Gott das und jenes zuließ? Jim Baker, ein amerikanischer Evangelist, Fernsehevangelist, vielleicht habt ihr es auch in der Zeitung gelesen, hin und her, da wurde ja sehr viel darüber geschrieben, die Welt hat sich sehr da ausgelassen. Aber Jim Baker wurde verurteilt für 100 Jahre Gefängnis, so alt konnte er gar nicht werden. Aber für 100 Jahre Gefängnis, mit allem möglichen, man hat alles gefunden bei ihm, was nicht stimmt, um ihn zu verurteilen. Jim Baker hat jemand anders eine Grube gegraben. Und in diese Grube fiel er hinein. Und ihn für 100 Jahre verurteilt im Gefängnis. Und er musste Toiletten putzen mit der Zahnbürste. Mann Gottes, der im Fernsehen das Evangelium weltweit verkündigt. Jahreseinkommen von $260 Millionen. Muss jetzt mit der Zahnbürste Gefängnis putzen. So weit ist er gekommen. Er hat 4 Jahre lang geduldig mit Zahnbürste Gefängnis geputzt. Jim Baker. Und dann hat sich gut gefühlt, hat Zeugnis gegeben im Gefängnis. Er hat einfach gesagt, ich bekomme das, was ich verdient habe. Ich muss mir vorstellen, Mann Gottes sagt, ich bekomme das, was ich verdient habe. Ich war zu hochmütig. Ich habe meine eigene Theologie zusammengebaut und zusammengeschustert. Ich habe meine eigene Religion gemacht und Gott hat mich einfach runterholen müssen. Meine Ehe und alles war kaputt und ist kaputt in seinem Leben. War kaputt. Aber der hat dann sich Gott zu Gott gefunden, wurde nach fünf Jahren frei entlassen. Er darf kein Geld mehr sammeln. Das ist also, was ihm verboten wurde. Mit einer Auflage macht er auch nicht. Hat kein Interesse mehr an Geld sammeln. Hat sein Einkommen. Predigt das Evangelium und dankt Gott, dass er durch solch eine Tiefe geführt worden ist. Er sagt, hier bin ich Gott näher gekommen. Ich habe seine Zeugnisse, lese immer wieder so seine Zeugnisse, was er schreibt. Ich bin durch diese Tiefen, durch die Gott mich geführt hat, dem Herrn viel, viel näher gekommen. Ich möchte diese Zeit nicht missen. Eines seiner schönsten Gottesdienste war, weißt du, und das zeigt sich, wer dein guter Freund ist, Billy Graham hat ihn im Gefängnis besucht. Ein anderer, die Pfingstbrüder haben gesagt, guck mal, was der angestellt hat, was der gemacht hat und so weiter. Ein Verhältnis mit seiner Sekretärin hat er gehabt. Das Playboy hat es gut ausgeschlachtet. Und so weiter. Guck mal, was er gemacht hat. Aber Billy Graham hat ihn im Gefängnis besucht, mit ihm zusammen gebetet und gesagt, bleib treu, bleib bei deinem Gott, vertrau deinem Gott, Gott ist gut. Und 4 Jahre mit der Zahnbürste Toiletten geputzt. Und dann passiert in einem Gottesdienst, er wollte anonym bleiben, Sonnenbrille aufgesetzt, geht in einem Gottesdienst und ist ein Altarruf und geht nach vorne und betet, will sich Gott weihen. Und dann passiert ein Wunder und neben ihm betet ein junger Mann Und er sieht, wie dieser junge Mann betet und Gott sucht und sagt, Herr, bitte, ich möchte auch einen ganz neuen Anfang mit dir machen. Und macht seine Augen auf, sieht sein eigener Sohn vorne am Altar. Kniet und nimmt den Herrn an wieder und fängt neu an. Seine Kinder sind zum Herrn zurückgekommen. Seine Frau ist geschieden und wieder verheiratet. Das ist ein bisschen problematisch, dieses Problem. Aber so hat Gott an seinem Herzen gearbeitet. Und er sagt, ich möchte diese Tiefen, die ich erlebt habe, nicht missen. Nicht missen. Nicht missen. Ist das alles? Du musst manchmal durch diese tiefen Täler gehen. Johannes war im Gefängnis und sagte, Herr, ist das alles gewesen, was du vorgehabt hast mit meinem Leben? Aber Gott bringt hinein und Gott bringt heraus. So wie beim Jim Baker Josef in Ägypten. Er hat sich auch gefragt, Herr, ist das alles? Wir haben so wunderbare Verheißungen. Wo sind sie jetzt? Wo sind meine ganzen schönen Prophezeiungen, die du mir gegeben hast? Ist das wirklich alles? Nein, es ist nicht alles. Im Gefängnis vergessen sein, ist nicht alles. Vielleicht hat der Josef auch mit der Zahnbürste Toiletten putzen müssen in Ägypten. Wer weiß es? Ist das alles? Gott führt manchmal so tief, dass es fast eigentlich rein menschlich nicht mehr tiefer geht. So führt Gott die Seinen. Johannes hatte kein einfaches Leben. Schon von vornherein war er sehr hingegeben, hat sich Gott ausgeliefert, Kamelhaarmantel getragen, Heuschrecken gegessen. Ich weiß nicht, wie viele von euch Heuschrecken mögen, aber Heuschrecken sind letztendlich für mich persönlich unappetitlich. So, und dann knackt da und dann so das Grünzeug da schmatzen. Also für mich sind Heuschrecken nichts Appetitliches. Aber so etwas lebt er. Er lebt ein hingegebenes Leben, so ein Heuschrecken und dann ab und zu mal wilden Honig. Du musst nicht glauben, dass das einfach so ihm zugeflossen ist. Das musst du irgendwo im Felsen suchen, so einen Bienenschwarm und dann ausplündern und so weiter. Und so ist ein einfaches, hartes Leben, hat er schon geführt. Aber es war nicht hart genug. Du führst schon ein frommes, Gott hingegebenes Leben. Ein gottgeweihtes Leben. Aber es ist nicht Gott genug geweiht. Jawohl, du hast richtig gehört. Nicht tief genug, nicht tiefschürfend genug. Es kann und es muss noch tiefer gehen. Wir haben also ein Leben vom Johannes vor seiner Verhaftung und ein Leben nach seiner Verhaftung. Vor seiner Verhaftung Erfolg, Erfolg. Erfolg, Erfolg. Ich werde nie vergessen, wir haben eine liebe Schwester in Süddeutschland gehabt, in der Gemeinde. Sie war bei den Geschäftsleuten auch und sie war eine gute Mitarbeiterin auch bei mir in der Gemeinde. Ihr Mann war ein großer Geschäftsmann für ganz Deutschland, hat da Kekse verkauft und was sonst noch was. Und sie hat immer gebetet, lieber Gott, gib meinem Mann Erfolg. Gib meinem Mann Erfolg. Und immer wieder, wenn sie anfing zu beten irgendwo so, wenn wir jetzt so einen kleinen Kreis gebetet haben, immer mein Mann braucht Erfolg, Herr, und du möchtest mit ihm sein, dass er immer Erfolg hat und so weiter. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Was ist passiert? Er macht ein Geschäft und er ist Misserfolg. Das ganze Haus, 600.000 Mark, gehen unter Hammer. Der verwickelt sich in Sachen, wo sich fast ein normaler Mensch nicht mehr verwickelt. Geschäftlich. Es geht um Tausende, Hunderttausende, fast Millionen von Deutschmarks. Misserfolg. Ich werde nie vergessen. Ich habe mal von hier aus, ich war schon Pastor in Berlin, habe ihn mal in Heilbronn gepredigt, habe ich eingeladen im Gottesdienst. Er ging auch nicht mehr im Gottesdienst, weil er einfach so viel Tiefe, so viel Schreckliches erlebte. So aufgequollen, so dick habe ich ihn gar nicht gekannt. Einfach, weil er mit dem Misserfolg nicht fertig werden konnte. Alles mögliche, Tabletten geschluckt und einfach konnte nicht mehr damit klarkommen. Jetzt habe ich dieser Tage die Schwester bei mir zu Besuch gehabt. Sie war auch hier im Gottesdienst von ihm, hat mir erzählt, er hat sich gefangen durch diese Tiefen. Jetzt hat er eine große deutschlandweite Firma für Fertighäuser. Und Gott hat sie gesegnet, sie haben wieder ein Haus, die Ehe ist wieder in Ordnung. Aber er ist durch so Tiefen gekommen und er sucht den Herrn wie nie zuvor. Trotz des Geschäftes, was er vorher nur oberflächlich Gott diente, nur so und sehr zynisch war, wenn er so in der Teestube manchmal saß, also mit Leuten redete, ja wie kann er, so kleiner Pimpf da, wir haben so einen kleinen Bruder, den hat er immer ausgelacht, weil er zu klein war. Und er hat gesagt, du musst dir Perücke kaufen, höhere Absätze kaufen, dass du ein bisschen größer wirst oder beten, dass du wächst. so alles mögliche, immer wieder so über andere gelästert. Aber dann plötzlich wurde er zum Gespött. Meine Lieben, wir müssen immer aufpassen, was wir anderen zeigen oder ansagen oder ankündigen. Das trifft uns selbst irgendwann einmal. Und da müssen wir hindurchgehen und mal sehen, wie süß und wie nett und wie lieb das alles so uns bekommt. Wenn wir das durchmachen, was wir anderen gesagt haben, so zynisch behandelt zu werden. Gott lässt uns spüren. Und da merken wir, Gott vergib uns. Und Johannes musste vielleicht auch sagen, oh Herr, vergib uns, ich war zu streng zu den Pharisäern, zu streng zu den Sadduzäern, zu streng zu den Juden dort. Herr, vergib mir. Im Gefängnis. Herr, vergib mir. Also er hat ein Leben gehabt vor der Verhaftung und ein Leben nach der Verhaftung. Vor der Verhaftung ganz Jerusalem, ganz Judäa, das ganze jüdische Volk kommt raus. Du musst vorstellen, so viel Massenauflauf. Manche Menschen denken, das ist Erweckung. Aber ich sage euch eines, Erweckung ist nicht Massenauflauf. Michael Jackson, Jim Hendrix und andere, die haben mehr in einem einzigen Gottesdienst von ihren Rockveranstaltungen, Musikveranstaltungen, mehr Leute als Jesus in seinem Leben und die Apostel zusammen in ihrem ganzen Leben je gehabt haben. Massenauflauf, Massenerfolg, finanzieller Erfolg sagt noch gar nichts über den geistlichen Zustand, über die Substanz. Das irritiert uns. Und wir merken erst, was es ist. Jesus war auch nicht so erfolgreich. Er war ein ganz normaler Landprediger. Wenn der hohe Priester ins Allerheiligste ging, hat er mindestens 1 Million Leute als Zuschauer und Zuhörer gehabt. Wenn er in das Allerheiligste ging, wie viele Leute hat Jesus gehabt? Vielleicht 20.000? Das war auch alles. Aber nicht mehr. War das die 20.000, wenn wir sehen, das ist schon viel für einen, der nur auf dem Land irgendwo Prediger ist. Und dann der hohe Priester, wenn der da alles vibriert, kommt er raus, kommt er nicht raus, was passiert? Massenauflauf sagt noch gar nichts über Erfolg. Und deshalb nimmt Gott einen auf die Seite und sagt, jetzt lernst du dieses. Du hast jetzt gelernt, mit ganz Jerusalem kommt raus, hast gelernt, die Frommen kommen raus und jetzt lernst du, mein Freund, ganz allein mit mir zu sein in der Stube. Manche können nicht allein mit Jesus sein. Ihr habt den Pfingstern manchmal gesagt, probiert mal, ihr seid immer zu nervös. Probiert einmal mal eine halbe Stunde ganz still auf dem Stuhl zu sitzen und die Augen zuzumachen. Manche werden in Ohnmacht fallen und es wird schwarz vor die Augen werden, was es auch sonst ist. Ganz still zu sein. Gar nicht zu reden, gar nicht zu denken, nicht Halleluja und in Zungen beten, gar nicht. Ganz stille, eine halbe Stunde ganz still zu sein. Viele bringen das nicht fertig. Die müssen da irgendwas babbeln, immer aktiv sein, aber wirklich mal passiv sein. Gott kann zu uns nicht reden, wenn wir immer Mund offen haben. Also man kann zusammen singen, aber man kann nicht zusammen sprechen mit 2, 3 Leuten. Also man muss auch schweigen können. Können wir schweigen? Johannes hat mächtig in der Wüste gepredigt, aber jetzt lernt er im Gefängnis zu schweigen. Und zwar jetzt auf das Herz zu hören, auf die innere Stimme zu hören, auf sich selbst zu hören. Was sagt der Geist jetzt meinem Herzen? Was sagt Jesus? Und dann schickt er Kundschaft da raus und die kommen zurück mit einer Botschaft, die sagen ihm gar nichts. Er sagt, Tote stehen auf, das passiert und das passiert und so weiter, sagt es Johannes, dem Johannes schönen Gruß. Eigentlich nichts Besonderes, also er konnte nicht schließen, ist das der oder ist es nicht der. Er musste eine Entscheidung treffen und bei seiner Entscheidung bleiben. Das ist er, ich habe ihn angekündigt, ich habe mich für Jesus entschieden und ich bleibe bei meiner Entscheidung. Wisst ihr, wenn wir sagen, ist das alles, wir haben eine Entscheidung getroffen und letztendlich, Psychologen sagen, die Menschen treffen nicht allzu sehr viele Entscheidungen. Manche sagen, ich muss mich jeden Tag neu entscheiden. Nein, nein, wir entscheiden uns nicht jeden Tag neu für oder gegen Jesus. Wir treffen höchstens 3 Entscheidungen in unserem Leben. Alles andere sind Folgeentscheidungen der Entscheidung unseres Lebens. Folgeentscheidung, weil ich mich so entschieden habe. So, ich gehe mit Jesus, jetzt ist egal, was passiert. Ich liebe ihn. Bin schon zu weit gegangen, jetzt liebe ich ihn schon 30 Jahre. Also jetzt müsste ich alles, was 30 Jahre war, rückgängig machen, widerrufen. Das kann ich nicht. Also jetzt alles wieder rückgängig zu machen, das war nichts. Nein, es war manches gut und so weiter und dann geht man jetzt weiter. Viele Glaubensprobleme und Gott erlaubt es, dass wir Glaubensprobleme kriegen. Und ich sage euch warum. Der Kopf muss runter. Wir tragen noch einen Kopf. Nicht, dass Denken verkehrt wäre. Ihr habt nichts gegen Denken. Wir sollten sehr viel denken. Aber ich habe eines festgestellt. Denkende Menschen haben die größten Glaubensprobleme. Menschen, die viel denken und über vieles nachdenken, die haben überall ein Fragezeichen. Die zweifeln viel zu viel. Menschen, die nicht viel denken, die glauben viel leichter. Aber Menschen, die viel denken, die so viel Kopfakrobatik machen und so viel über das nachdenken, über jenes nachdenken und das sich Gedanken machen, die haben große Probleme. Wir dachten, haben die Emmaus-Jünger gesagt, du würdest Israel erlösen. Und was ist passiert? Oder der würde Israel erlösen. Sie reden mit Jesus. Jesus steht neben ihnen, lebendig, leibhaftig, aber das kapieren sie nicht. Wir dachten. Dein Denken ist ein großes Hindernis. Dein menschliches Denken, dein irdisches Denken, dein materialistisches Denken, dein Zahlendenken. Wisst ihr, ich habe in Jerusalem manches lernen müssen. Du lernst in Jerusalem manches viel, viel besser wie hier in Deutschland. Du musst deshalb manchmal nach Israel gehen und dort das Heilige Land besuchen. Deshalb, ich verstehe manches von der Bibel besser, seitdem ich in Israel war. Also wer noch nicht in Israel war, der sollte noch hingehen, solange es Israel gibt. Und es wird geben noch eine ganze Weile. Aber ich war dort in einer messianischen Gemeinde, jüdischen Gemeinde. Geh rein und dann frage ich, so wie die Pastoren alle sind, wie viele Menschen kommen zum Gottesdienst? Frage ich. Wie viele Gottesdienstbesucher habt ihr? Wie viele Leute kommen? Dann sagt mir der Pastor, der Gemeindeleiter, wir haben 250 Stühle und wir müssen 30 bis 50 Stühle immer noch dazustellen jeden Samstag. Naja, ich sage, Bruder, sei doch ehrlich, ich bin Pastor, du bist Pastor, also wir sind Brüder. Also, wie viele Leute hast du im Gottesdienst? Nein, sagt er, wir haben 250 Stühle, wir müssen 30 bis 50 Stühle immer noch dazusetzen. Ich habe gesagt, hör mal, der Herr Jesus hat in Gleichnissen gesprochen. Du musst mit mir nicht in Gleichnis reden. Wie viele Leute habt ihr am Samstag im Gottesdienst? Dann sagt er 250 Leute, nicht 250 Stühle, 30 und 50 Stühle musst du noch dazustellen. Ich habe gesagt, hör mal, also ihr habt 250 Leute. Nein, wir haben 250 Stühle und 30 bis 50 Stühle müssen wir dazustellen. Dann sagt er, weißt du eines, Gott, wir Juden, wir dürfen Menschen nicht zählen, wir dürfen Kühe zählen, wir dürfen Schafe zählen, wir dürfen Stühle zählen, wir dürfen Autos zählen, wir dürfen Geld zählen, aber wir dürfen Menschen nicht zählen. Warum? Weil der Mensch Gottes Ebenbild ist. Gott hat Vater David bestraft, weil er die Menschen gezählt hat. Gott wiegt, Gott zählt nicht. Und manchmal wiegt bei Gott ein Einzelner mehr wie eine ganze Welt. Alle Nationen, alle Völker. Ein Einzelner wiegt bei Gott manchmal mehr. Also Gott zählt nicht, Gott wiegt. Also ihr habt 250 Stühle, 30 bis 50 stellt ihr dazu. Ihr habt es kapiert. So, und seitdem habe ich aufgehört zu zählen. Weißt du, wir können 500 Leute sein und alles nur halbe. Weißt du, mit denen kann Gott nichts anfangen. Ein Ganzer. Manchmal ist die Predigt nur für einen einzigen Menschen, weil Gott wiegt und Gott zählt nicht. Und die Frage ist, was wiegst du, was wieg ich? Ich muss abnehmen. Ja, ja. Was wiegst du in den Augen Gottes? Wie schwer bist du in den Augen Gottes? Weißt du, du bist wertvoll in den Augen Gottes, wenn du so Federgewicht auf die Waage bringst. Solange du so eine Tonne noch auf die Waage bringst, bist du viel zu schwer für Gott. Wir denken manchmal, wir müssen ganz was Schweres sein, um wertvoll in den Augen Gottes zu sein. Schau dir so einen Diamanten an. Ganz klein. So eine Perle. Aber die kann mehr sein, wie ein ganzes Vermögen. Also ein Diamantenstein kann wertvoller sein, wie die gesamte Kirche heute Abend hier ist. Ein Diamant. Und deshalb, wie wertvoll sind wir in den Augen Gottes. Und so ein Diamant ist wertvoll, wenn es geschliffen ist, zubereitet ist. Ich war in einer Diamantenschleiferei in Israel. Da musst du ja hin, das gehört zum Pflichtbesuch fast. Und in dieser Diamantenschleiferei, weißt du, mit zwei Vergrößerungsgläser schleift er da, arbeitet und feilt und macht da drin. Es kann also nicht fein genug sein. Da sieht ein normaler Sterblicher ja gar nicht, was das ist, wenn sich einer nicht auskennt. Aber dieser Experte, der prüft, das habe ich genug geschliffen. äußere Feinheit und innere Feinheit. Also der Kopf ist oft bei vielen Leuten ein Problem. Wir sind zu informiert und deshalb, wir wissen zu viel, wir haben zu viel in uns. Und deshalb kann der Herr uns manchmal nicht gebrauchen, deshalb hindert unser Kopf sehr viel. Und deshalb muss dieser Kopf einfach ab, Kopf ab. Das ist jetzt ein einfaches Evangelium, ganz einfach, auf einen Nenner, Kopf ab. Diese dunklen Gedanken. Ja, aber wenn der Kopf ab ist, ist es das dann wirklich alles? Nein, nein, das ist auch doch nicht alles. Dann kamen die Brüder oder die Jünger des Johannes und haben den Leichnam beerdigt. Und weißt du, und jetzt passiert Folgendes. Und jetzt Kopf ab. Meine Lieben, jetzt müsst ihr vorstellen, was mit diesem lieben Johannes passiert. Auf einem Silbertablett wird er im Tanzsaal, wo die Spötter sind, herumgereicht. Das ist die Stimme Gottes. Das ist der Mann Gottes, der Jesus getauft hat. Das ist der Prophet Gottes. Guck mal an den Johannes. Kopf ab. Da liegt auf diesem Tablett, da dieser Herodias, die bringt es dem, die nimmt es in die Hand und übergibt es der Mutter, ihrer Mutter und sagt, guck mal, jetzt hast du dann, nimmst du den ab, das ist eklig. Weißt du, so gedemütigt, so erniedrigt, so in die Pfanne gehauen zu sein, ist das alles? Herr, das ist wirklich hart. Das ist wirklich eine harte Schule, in der du uns hineinnimmst. Aber Jesus will, dass wir diese innere Reife machen. Ohne Tod und ohne Sterben gibt es kein neues Leben. Jakob Böhme hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Nochmals. Dieser Görlitzer. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Also wir müssen vorher sterben. Johannes hat schon sehr viel Negatives in seinem Leben erlebt. Gewiss. Sehr viel Hartes erlebt. Aber du denkst, jetzt habe ich schon so viel Schicksalsschläge in meinem Leben. Das reicht doch, lieber Gott. Aber manche sind sehr dickköpfig, sehr hart. Sind harte Nüsse. Die kapieren es immer noch nicht. Wahrscheinlich war Johannes voll weise. Woher weiß ich das? Zacharias war schon hochbetagt. Elisabeth war auch schon sehr alt. Also sie waren schon sehr alt und sehr betagte Leute, als Johannes geboren ist. Und als er anfing, war er wahrscheinlich 30 Jahre alt, also er war weise, hat keinen Vater, keine Mutter mehr gehabt. Und das ist schon ein hartes Leben, in der Wüste sein Dasein zu fristen, Schafe zu hüten, so ein Beduinenzelt zu wohnen und so weiter. Und dann keine Predigterlaubnis zu haben, da kannst du unten predigen am Jordan, wenn du willst. Dort kannst du deinem Gott dienen, außerhalb von Jerusalem, so ein Außenseiter zu sein. Das alles war Johannes, ein Außenseiter, voll weise wahrscheinlich und so schon tief genug gesunken, aber immer noch nicht tief genug. Manchmal fragen sich die Leute, ich weiß, wovon ich rede, ich erzähle euch keine Märchen. Ich kenne diese Phasen des Lebens, bin selber zum Teil in solche Dinge gegangen. Und ich kann dir eines sagen, was Gott mir einmal gesagt hat. Johannes, du kannst nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Kannst vollweise sein, kannst Vater, Mutter verlieren, kannst ausgestoßen sein, kannst im Beduinenzelt wohnen, kannst alles Negative über dich ergehen lassen, aber du kannst nicht tiefer fallen als in der Hand des Herrn. Und weißt du, was dann Jesus von Johannes denkt? Johannes denkt, als er vor Jesus steht, er hat schon die richtige Erkenntnis gehabt, ich bin nicht wert, um dir die Schuhriemen aufzumachen, zu taufen, ich bin nicht wert. Aber was sagt Jesus über Johannes? Er sagt, von Frauen geboren gibt es keinen Größeren, auch nicht Maria, keinen Größeren als Johannes den Täufer. Es gibt keinen Größeren als Johannes der Täufer. Der ist ganz klein geworden, so kurz geworden, dass sein Kopf auf ein Tablett reichte. Aber keiner war größer, und das sagt Jesus nach der Enthauptung. Keiner war im Reich Gottes größer, hat mehr geleistet, mehr getan, mehr Gott gegeben als Johannes der Täufer. Ist das alles? Du musst das Sterben, den Tod nicht als endgültig sehen. Das Sterben ist nicht alles. Leiden ist nicht alles. Gefängnis ist nicht alles. Probleme sind nicht alles. Herrlichkeiten sind auch nicht alles. Alles geht vorüber. Alles geht vorüber. Ich bin mit meinen Kindern mal im Schwarzwald gewesen, auf der Hochalpstraße gefahren und irgendwie einer meiner Kinder sagt plötzlich, Papa, ich habe was entdeckt. Da habe ich gesagt, was hast du denn entdeckt? Guck mal, hier auf der Straße geht es bergauf, Berg runter, Berg rauf, Berg runter, Berg rauf, Berg runter, Berg rauf, Berg runter. Und wenn du denkst, du bist jetzt oben, geht's Berg runter. Und wenn du denkst, du bist unten, es geht wieder Berg rauf, Berg rauf, Berg runter. Und irgendwann kommst du ans Ziel. Und weißt du, wofür deine und meine Bestimmung ist? Und deshalb kann es unmöglich, das, was wir hier haben, alles sein. Denn dann wären wir im Himmel. Dann wären wir bei Gott. Denn dann wären wir am Ziel. Wir sind noch nicht am Ziel, deshalb kann das noch nicht alles sein. Erst wenn wir bei Jesus sind, dann wird es alles sein. Dann werden wir keine Fragen mehr stellen. Dann werden wir alles wissen. Erst wenn wir am Ziel sind. Johannes erfährt von Jesus, dass Zeichen und Wunder geschehen, schau das, aber das war doch nicht alles, was er erfahren hat. Er hat ja relativ wenig erfahren. Er wartet weiter. Er schaut auf das Ziel zu. Das ist nicht alles, was du jetzt siehst. Er war ein Herold, ein Bahnbrecher. Er wurde gefragt, was bist du? Und hat eine richtige Selbsteinschätzung gehabt. Er hat von sich nicht zu hoch gedacht, nicht zu niedrig gedacht. Er sagt, ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Basta, reicht's. Bin kein Elia, kein Jeremia, kein Prophet, kein Messias. Bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Als die ihn fordert, ihr sagt mal, wer bist du wirklich? Bin nichts. Bin nur eine Stimme. Was ist eine Stimme? Schall und Rauch und Hall. Weiter nichts. Er gibt etwas wieder, was er woanders her hat. Das ist die Stimme. Ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ich muss abnehmen. Er muss zunehmen. Und dann, das, was du heute erlebst, dein Dienst, jetzt für Menschen, was wir tun, das ist nur ein Dienst für Menschen. Das ist nicht alles. Gebet ist nicht alles. Zeichen und Wunder sind nicht alles. Wie viele Zeichen und Wunder ich schon erlebt habe. Ich bin immer drauf und dran, fange immer wieder an zu schreiben, aufzuschreiben, dass ich ja nichts vergesse. Ich habe so viel vergessen schon in meinem Leben, was ich schon mit Gott erlebt habe. Aber weißt du, das ist doch nicht alles. Die Predigten, die ich gehalten habe, in den 30 Jahren, wo ich schon predige, bestimmt 4.500 Predigten gehalten. Ist das alles? Was ist rausgekommen? Ist das alles? Da hat sich vielleicht mal da einer bekehrt, dort einer sich bekehrt und da jemand zum Glauben gekommen, dort eine Motivation bekommen. Ist das alles? Ist das nicht so pessimistisch, wie du das siehst, Johannes, hier heute Abend? Nein, es ist nicht so pessimistisch. Ich arbeite für Jesus. Mein Ziel, das Endergebnis, meine Bestimmung. Und Johannes, seine Bestimmung war, für Jesus da zu sein. Einfach für Jesus da zu sein. Wegbereiter, Platz machen für Jesus. Bahn machen für ihn. Die Menschen sollen zu Jesus kommen. Die kommen zuerst einmal zu mir. Also es ist ganz normal, wenn Menschen in eine Gemeinde kommen, die wollen die Predigt hören oder die wollen den Gottesdienst erleben. Und die kommen hierher. Aber dann muss ich die Leute nehmen und sagen, bind dich an Jesus jetzt fest. Halt zu ihm. Und ich habe, als ich in Heilbronn anfing zu predigen, meine erste Predigt, werde ich nie vergessen, Gott, der Heilige Geist hat mich inspiriert für die erste Predigt. Da habe ich gesagt, Geschwister, ich muss euch eine Wahrheit sagen. Weil da musste man Probepredigt halten, ob mal gut, ob mal ab die Leute zu einem zustimmen oder nicht. Da habe ich gesagt, wisst ihr, also nachdem die schon mir zugestimmt haben, dass sie mich als Pastor haben wollen, die Gemeinde, dann habe ich gesagt, ich werde euch alle enttäuschen. Das war meine Predigt. Keine Halleluja-Predigt. Ich habe ihnen die Wahrheit gesagt, ich werde euch alle enttäuschen. Und wenn ich es nicht schaffe, euch zu enttäuschen, habe ich meine Berufung verfehlt. Ich werde euch für Gott begeistern. Ich werde euch für den Himmel begeistern. Aber es kommt der Punkt, wo ich euch enttäusche, wo ich möchte, dass ihr euch abnabelt von mir und euch an Jesus Christus bindet und kettet. Und dass ihr sagen müsst und sagen könnt, ich bin nicht ein Sklave von Johannes Matutis, sondern ich bin ein Sklave Jesu Christi. Was für Sklaven sind wir? So, ich möchte euch alle enttäuschen und fühle mich frei, jeden zu enttäuschen. Und manchmal gelingt es mir, manchmal gelingt es mir nicht. Manchmal braucht es so seine Zeit, um Menschen zu enttäuschen. Braucht es seine Zeit. Weißt du, ich bin dankbar für diejenigen, die trotz der Enttäuschung trotzdem bei Jesus geblieben sind. Und mit Jesus weitergehen und im Glauben nicht erschüttert sind. Deshalb lässt Gott, dass manchmal große Männer Gottes, wie Jimmy Swaggart oder Jim Baker oder all diese großen Männer, Fernsehevangelisten fallen. Warum? Weil die alle ihn so angehimmelt haben. Manche Leute sind schuld, wenn ihre Pastoren fallen. Sind selber schuld. Wenn ihre Prediger fallen, wenn ihre Diener Gottes fallen, sind sie selber schuld, weil sie so anhimmeln. Das ist der Herrgott für sie. Deshalb muss Gott zulassen, dass diese Götzen auf die Nase liegen. Die stehen wieder auf, die sind nicht verloren. Weißt du, ich kann nicht verloren gehen. Du sagst, wie bitte? Ja, ich kann nicht verloren gehen. Ich sag euch, warum ich nicht verloren gehen kann. Weil ich schon so viele Menschen an Jesus gebunden habe. Und die beten für mich. Die sagen, wo ist unser Bruder Matutis? Die fragen im Himmel nach. Und die Engel müssen sich um mich kümmern. Selbst wenn ich versagen würde... Wenn ich was sagen würde, es klingt vielleicht für manche ungewohnt und unpassend, aber weißt du, wir dienen Gott, wir sind Gottes Mitarbeiter. Und wenn wir in seinem Dienst sind, wir dürfen als Kinder Gottes oder Mitarbeiter Gottes, darf ich mir leisten, hör mir gut zu, ob das passt oder nicht, ich darf als Mitarbeiter Gottes, als wenn ich an der Werkbank Gottes stehe, auch Blödsinn machen. Manchmal rutscht mir ein Gegenstand aus. Ich werde nie vergessen, wie ich dann in meiner Lehre war im Werkzeugbau, im Werkzeugmacher. Und wie ich da an der Drehbank stehe zum ersten Mal und fange an zu drehen. Und zu schnell die Drehbank drehe. Und plötzlich, so ein wertvolles Werkstück geht kaputt. Das hat viel Geld gekostet. Ich musste aber zum Firmenchef. Weißt du, was der Firmenchef gesagt hat? Man muss Lehrgeld bezahlen. War tolerant, großzügig und hat mir nicht verboten, an der Maschine zu stehen. Im Gegenteil, jetzt stehst erst recht und jetzt lernst erst recht so langsam. Und weißt du, wie ich dann das zweite Mal, nachdem ich das erste Mal Mist gebaut habe, bin ich dann das zweite Mal am Werkstück stand, übervorsichtig, damit mir das nicht noch einmal passiert. Das werde ich nie vergessen. Wisst ihr, wir lernen nicht aus unseren Erfolgen, sondern wir lernen aus unseren Misserfolgen. Jawohl. Aus unseren Misserfolgen lernen wir. Und deshalb erlaubt Gott, dass wir Fehler machen. Und dass die anderen Fehler machen. Weißt du, dann du kannst nicht genug Fehler machen in deinem Leben, um zu lernen und klug zu werden. Deshalb musst du auch bei den anderen noch gucken, dass die auch noch Fehler machen. So, und wenn wir die anderen anschauen, die anderen sind unser Spiegelbild. Und dann sagen sie, Herr, wenn ich in der Seelsorge manchmal bin und Leute mit mir reden und über ihre Fehler sprechen, dann sage ich, oh Herr, so ähnlich bin ich auch wie die oder der. Genau, ich bin aus demselben Holz geschnitzt wie die oder jener. Ich habe die gleichen Kämpfe, die gleichen Fragen, die gleichen Anfechtungen. Und dann darf ich sagen, das ist nicht alles. Das geht auch vorüber. Ist das alles? Ist das alles, was ich erlebe? Gibt es noch mehr? Ich wachse. Jetzt bin ich schon so groß. Ist das alles? Ich wachse nicht mehr in der Höhe, jetzt wachse ich in der Breite. Ja, ich sage jetzt ein anderes Wachsen. Und wenn man älter wird, wird man buckliger, wird man kleiner, aber man wächst geistig. Wahre Größen, wahre großen Männer und Frauen, die werden im Alter erst vernünftig und klug. Wahre Reife kommt im Alter. Sollte kommen. Ich wachse. Ich reife. Ich denke, jetzt habe ich schon Frucht angesetzt. Wie wunderbar ist, wenn ich schon Frucht habe. Oder blühe als Blume. Oh, dufte so wunderbar. Das ist doch nicht alles. Wenn ich nur als Blüte bin. Es muss mehr werden als nur Blüte. Fruchtansatz. Ist das alles? Nein, nicht alles. Es muss noch mehr. Und so geht es fort und fort und fort und fort. Bis wir so weit geworden sind, dass der Meister kommt, der Gärtner kommt, uns pflückt und uns auf das Goldtablett legt und uns dem König präsentiert. Als eine reife Frucht. Jesus groß machen. Das ist alles. Und wie mache ich Jesus groß? Nicht nur, indem ich Erfolg habe. und beweisen kann, wie viele Leute ich anziehe, welche Zeichen und Wunder ich wirke. An jedem Tage werden viele kommen, hat Jesus gesagt. Haben wir nicht in deinem Namen, Herr, Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Haben wir nicht in deinem Namen in anderen Sprachen gesprochen? Das sind alles Pfingstler. Die anderen haben sowas nicht. Aber die Pfingstler werden kommen und sagen, haben wir nicht das und das und das? Und dann wird der Herr sagen, ich kenne euch nicht. Ja, Herr, woher hast du uns beobachtet? Wo hast du uns gesehen und so weiter? Dann sagt er, ich war nackt, ich war durstig, ich war im Gefängnis, ich war das und ich war jenes. Und was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und so weiter. All das, ja, nicht nur das Große. Wisst ihr, die wahre Reife geschieht, der wahre geistliche Wachstum passiert, nicht in großer Expansion, sondern in dem Wasserbecher. Das, was ihr aus der Leitung holen kann, umsonst. Becher Wasser weitergeben. Was ihr einer meiner geringsten Brüder getan haben. Weißt du, ich bin manchmal sehr, sehr frustriert, wenn ich so im Ausland bin. Weißt du, da kriege ich das weichste Bett. Kriege das schönste Zimmer, wenn ich zu Besuch bin, dann sofort, Bruder, mach du das, du darfst gleich oben sitzen. Das ist komisch, das sind nicht die geringsten Brüder. Und ich bin da nicht einer der geringsten Brüder. Und es ist so schwer, die geringsten zu finden. Ich bin mal nach Rumänien gefahren und dann hat Gott uns einen Auftrag gegeben, Geld mitzunehmen. Keine Ware, sondern Geld mitzunehmen. Und ich habe dann der Gemeinde gesagt, Geschwister, wir wollen heute eine Aktion machen. Wir sammeln Geld für Rumänien, in Umschlag legen von 5-Markschein, 10-Markschein, 20-Markschein, nicht mehr. In einen Umschlag reinlegen, Adresse draufschreiben, das nehme ich mit und das werde ich armen Geschwistern in Rumänien weitergeben. So, einfach armen Geschwistern in Rumänien geben. Was glaubst du, wie schwer ich hatte? Ich habe 11 große Gemeinden besucht, jede Gemeinde zwischen 2.000 und 5.000 Gottesdienstbesucher. Und dann frage ich den Pastor, bitte in jeder Gemeinde habe ich so etwas 10 Umschläge gehabt vorzugeben. Ich habe die größten Probleme gehabt, Arme zu finden. Er hat gesagt, ich möchte solchen Geschwistern geben, die sonst nicht bekommen. Die sonst nie was abkriegen, wenn Besuch aus dem Ausland kommt. Oder wenn humanitäre Hilfe kommt und so weiter. Ich möchte ganz arme Geschwister, bitte bringt mir ein paar arme Geschwister aus eurer Gemeinde. Und ich werde nie vergessen, da steht eine Mutter, die hat 6 oder 7 Kinder. Und dann fangen an, die Tränen zu laufen und sagt, ich bin zum ersten Mal bekomme ich etwas. Die wusste nicht einmal, was da drin ist. Zum ersten Mal bekomme ich etwas. Und ich habe immer geweint und gesagt, Gott, die anderen kriegen alle, die aus dem Vorstand und so weiter. Und die so treu zur Gebetsstunde kommen, die kriegen was, humanitäre Hilfe. Aber ich mit meiner Familie, ich habe keinen Mann und diese Kinder bin Alleinerziehende und an mich haben sie so wenig gedacht oder noch nie habe ich was bekommen. Die Tränen liefen. Und so habe ich laufend gesehen, Leute, die sonst nie was kriegen, denen durfte ich Freude machen. Und manche sind dann in Kontakt gekommen sogar, die haben sich geschrieben und sich ausgetauscht und dergleichen, auch wenn es nur 5 Mark drin waren. Was ihr einer meiner Geringsten getan habt. Wisst ihr, Arme zu finden, wirklich Arme, keine Schmarotzer. Und keine Hamster, sondern wirklich Arme zu finden. Es ist nicht so einfach. Geringe zu finden, ist nicht einfach. Gott muss uns dahin führen. Das muss uns auch gegeben werden, wem wir dienen. Und Gott muss uns manchmal durch Tiefen führen, um uns dorthin zu bringen, damit wir den Menschen wirklich dienen können. Eigentlich, und das ist, wie Gott uns dient. Gott will durch uns arbeiten. Nicht er will für uns arbeiten, sondern er will durch uns arbeiten. Er will durch uns arbeiten. Er will sein Werk in unser Leben vollbringen. Seine gestaltende Arbeit in unser Leben vollbringen. Das ist nicht so einfach. Gott muss uns geben. Wer ist dieser Geringste? Ich war eingeladen, im Gefängnis in Stadelheim in München zu predigen. Und man hat mir gesagt, 400 Leute sind dort, die könnten kommen zum Gottesdienst, wenn du dort kommst und predigst. Habe ich überlegt, Heilbronn und und Münchens ist Stückchen zu fahren. Also nur für einen Gottesdienst kann sowieso nichts machen. Aber ich sag, vergessen wir es. Abgesagt, ich muss nicht fahren. Es gibt genug Prediger in München, die sollen dort predigen. Ich muss nicht nach München fahren, um im Gefängnis zu predigen. Habe ich abgesagt, diesen Termin. Dann kommt meine Frau und sagt, was hätte Jesus getan? Und vielleicht wirst du auch manchmal gefragt, was würde Jesus tun? Oder was hätte Jesus getan? Und du wirst womöglich sogar noch totgeschlagen mit dem Wort Gottes. Mir ging's so. Was hätte Jesus getan? Ja, ich war gefangen, ich habe mich nicht besucht. Und es war so gut, dass ich die Bibel aufmerksam nochmals gelesen habe. Ich muss lesen, wie diese Stelle richtig heißt. Und dann habe ich gelesen, was ihr einer meiner geringsten Brüder getan habt. Also nicht den Gefangenen. Gibt's ja genug Gefangenen, die Verbrecher sind und sonst noch was, warum sie im Knast auch immer sitzen. Der Grund ist, spielt jetzt keine Rolle. Aber es sind nicht seine Brüder. Da habe ich gedacht, lieber Gott, also wenn ein Bruder von meinem Bruder dort einsetzt, muss ich hin. Aber ich wüsste nicht, ob dort ein Bruder meiner Brüder, ein Bruder Jesu Christi, einsetzt. Da habe ich gedacht, das ist eine Last. Du musst diese Last loswerden. Und wenn Gott eine Last auflegt, auf irgendeine Art und Weise, so führt Gott, so lässt uns reifen, dann musst du diese Last irgendwie loswerden und bitten, Herr, hilf mir, diese Last zu tragen und sie fortzuschaffen. Aber ich dachte, jetzt machst du etwas. Schreibst Amnesty International an oder rufst an, fragst, habt ihr irgendwo verfolgte Christen? Ich möchte mich für jemanden einsetzen. Und dann rief ich an und dann habe ich eine Nachricht bekommen. Ja, in Sofia in Bulgarien, da ist einer, 42 Jahre, zwei Kinder, der ist verurteilt unter Urteilsspruch für mehrere Jahre unter Tage zu arbeiten. Aber wissen Sie, das ist so ein Sektierer, Pfingstler wahrscheinlich und so weiter. Als ich hörte Pfingstler, oh, habe ich gedacht, das hört sich gut an. Das muss ein Bruder von mir sein. Und habe ich tatsächlich eingesetzt. Und wisst ihr, das war sogar ein Pastor der Gemeinde Gottes. Und die haben nicht einmal gewusst, dass einer im Gefängnis sitzt, weil man keine Verbindung hatte zum Sektierer. Und dann hat eingesetzt, ich habe gearbeitet wie ein Wilder. Ich durfte nachher am Schluss, der militärische Abschirmdienst hat mich dann informiert, ich darf nicht mal, die haben gesagt, Herr Matude, Sie leben gefährlich. Der bulgarische Geheimdienst ist nicht zu spaßen. Die bringen Leute auf offener Straße um. So, Sie dürfen das nicht mehr und das nicht mehr. Wir haben also spitz bekommen, also Sie müssen vorsichtig sein. Ich habe mich weil ich mich für diesen Bruder engagiert habe, habe ich sogar in Lebensgefahr gebracht. Ich durfte aus dem Haus nicht gehen. Meine Frau musste verschiedene Geschäfte wechseln und einkaufen und alles Mögliche. Und aufpassen, mit wem ich rede und sofort melden. Und mein Telefon wurde sofort kontrolliert. Also ich habe den größten Zirkus gehabt. 150 Briefe geschrieben. Und an die Zeitungen geschrieben, Deutsche Welle geschrieben und die haben Sendungen gemacht, alle möglichen Informationen zusammengeholt. Und als der Herr Genscher dann nach Sofia fuhr, hat er meinen Brief mitgenommen und dann mit Schiffkopf sich unterhalten und dann sagt, das weiß ich. Und eines seiner Argumente war, also die wollten ja Wirtschaftshilfe haben dort in Bulgarien, hat der Herr Genscher gesagt, und wie sieht das mit Pavel Ignatow aus? Nur eine Frage. Wie sieht's mit dem Mann aus? Und wisst ihr, die bulgarische Botschaft hat mir selbst schriftlich geschrieben und angerufen zuerst und sagt, wir schicken Ihnen einen Brief, wir bestätigen Ihnen das schriftlich. Herr Pavel Ignatow ist frei, 3 Tage nachdem der Herr Genscher unten war. 3 Tage. Und nicht nur Pavel Ignatow, sondern auch 2 seiner Diakone. Die waren frei. Meine Lieben, was ihr einer meiner Geringsten getan habt, wir können manchmal durch Misserfolg mehr Erfolg haben als durch Erfolg. Kapito? Verstehen wir uns? Durch Misserfolg können wir manchmal mehr bewirken. Durch Niederlagen können wir größere Siege erreichen. Durch Entmutigung können wir größere Herrlichkeiten erfahren als durch irgendwelche schöne, segensreiche Stunden. Die einen haben den Himmel bombardiert mit Gebete und ich habe die Öffentlichkeit mit Briefe bombardiert. So, also es gab 2 Frontenkrieg. Wir sollten uns nicht entmutigen lassen und nicht sagen, das ist alles. Und wenn ich heute dran denke, weißt du, ich beneide Pavel Ignatow. Pavel Ignatow hat heute, jetzt im Augenblick eine Gemeinde von unter Gemeinde Gottes in Sofia, in Bulgarien, mit 16.000 Gottesdienstbesucher. Das ist was. Der saß im Gefängnis und Bruder Matude hat sich für ihn eingesetzt. Ja, das ist das Ergebnis. Und er war, kam raus. Und ich habe erst geglaubt, dass er, als er draußen war, als ein Schwager aus Finnland anrief. Es ist wahr, Pavel Ignatow ist draußen. Und dann hat mir die bulgarische Botschaft geschrieben, was sollen wir tun? Sind Sie zufrieden jetzt, Herr Matutis? Ja, die sollen zusammen sein und sollen Gottesdienste haben. Gottesdienste waren damals noch nicht erlaubt. Aber was er gemacht hat, eine Hochzeit. Und seine ersten, obwohl die verheiratet waren und zwei Kinder hatten, in Bulgarien, hat er eine Hochzeit gemacht. Also Hochzeiten konnten sie nicht verbieten damals. Und dann hat er etwa 600 Leute eingeladen zu seiner Hochzeit. Die waren ja lange getrennt im Gefängnis. Er war im Gefängnis, die Frau war allein. Und sie haben ihre Vermählung gefeiert. Und es ging den ganzen Tag, diese Hochzeit. Das war ein Zeugnis nach dem anderen, ein Gebet nach dem anderen, ein Lied nach dem anderen, ein Jubel nach dem anderen. Das war also totale Herrlichkeit Gottes. Und mit dieser Hochzeit fing die Gemeinde an. 600 Leute, dann haben wir nachher später noch ein Missionszelt runtergeschickt. Dort fing dann die Gemeindearbeit in Bulgarien an. Also ich ermutige einfach, sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern Gott zu dienen, in Höhen und in Tiefen. Ist das alles? Nein, es ist nicht alles. Deine Traurigkeit ist nicht alles. Dein Jubel ist nicht alles. Deshalb, alles ist objektiv und subjektiv und welches Objektiv du auch nimmst, wie du auch immer betrachtest, ist egal. Bleib treu.